Vers, da kommen drei große Kontraste aufeinander. Es gibt drei deutliche, große, kräftige Kontraste, die sich hier in diesem Vers aufeinanderprallen. Das ist einmal Sünde versus Gott. Die Sünde auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite. Der nächste Kontrast ist der Lohn versus eine Gnadengabe. Und der dritte Kontrast, der hier aufgezeichnet ist, der Tod im Gegensatz dazu, das ewige Leben. Und diese Dinge möchte ich jetzt in den nächsten Minuten mit uns beleuchten. Und nächste Folie bitte, nächste bitte. Und hier fangen wir mal an mit dem ersten großen Kontrast, Sünde versus Gott. Wenn man das zum ersten Mal liest, auch als ich das, bevor ich da mich richtig eingearbeitet hatte, hatte ich ein anderes Verständnis von Sünde, nämlich Sünde im Sinne einer Tat. Also Sünde ist das, was man tut. Und dann hatte ich den Vers bisher immer so verstanden, oder den ersten Teil, der Lohn des Sündigen sozusagen ist der Tod. Wenn ich sündige, dann habe ich mir damit den Tod verdient. Paulus sieht hier die Sünde auf einer höheren Ebene. Natürlich ist Sünde auch eine Tat, die dem Willen Gottes widerspricht, aber hier sieht Paulus die Sünde auf der höheren Ebene, nämlich die Sünde als ein Herrscher, als ein Machthaber über uns, als ein Boss. Und das wird deutlich, wenn wir mal den nächste bitte, mal in Römer 6, Vers 20 gucken, was er vorher schreibt. Da schreibt Paulus zwei Verse vorher: Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, hier wird das deutlich, wo ein Sklave ist, muss ja auch ein Herr sein. Das heißt, wenn jemand ein Sklave der Sünde ist, dann ist die Sünde ein Stück weit ein Chef. Und und so ist das als Kontrast zu verstehen. Der Chef Sünde, man kann auch durchaus sagen, der Teufel auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite. Das heißt, es geht hier im ganzen Römerbrief um, vor allem Kapitel 6, um das Verhältnis von einem Sklaven zu seinem Knecht. Und die Frage ist nicht, ob wir Sklave oder Herr sind, sondern die Frage ist letztendlich, ob wir wessen Herrn, Knecht wir sind. Und darum geht es in diesem Kapitel und vor allem auch im Vers 6,23. Und jetzt schauen wir mal den Vers weiter. Und da schreibt Paulus weiter: Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Hier wird das nochmal deutlich. Also hier, Paulus spricht hier von einem Herrschaftswechsel. Nicht wir werden vom Sklaven zum Herrn, sondern wir können oder haben die Möglichkeit, oder die Römer hatten auch teilweise das genutzt, sie sind von einer Herrschaftsbeziehung in eine andere gegangen. Das heißt, auch Gott ist ein Stück weit unser Herr und wir sind auch Sklaven Gottes. Wir hören das vielleicht nicht gerne, aber das ist einfach definitiv so, weil Gott uns geschaffen hat. Gott ist unser Eigentümer. Er hat uns, so wenn ich in die Garage bei uns zu Hause gehe und sage, ich bastel mir einen Stuhl, dann hole ich Holz und schnitze da dran, dann irgendwann ist der fertig und das ist mein Stuhl, weil ich ihn gebaut habe. Und in dem Sinne, da kann ich mich auch draufsetzen, wann ich will und ihn auch in die Ecke stellen, wo ich will. Und in dem Sinne ist auch Gott unser Herr. Er ist Herr, weil er uns geschaffen hat. Wahrscheinlich die einzige Herr-Sklaven-Beziehung, die wirklich richtig ist und gut ist und auch von Anfang an so gewollt ist. Jetzt könnte man sagen, der Paulus ist ein bisschen drastisch, also Sklave, wir sind doch nicht Sklaven Gottes. Aber auch Jesus selber hat das so formuliert. Das sehen wir hier in diesem Text aus Lukas 17, Vers 7. Da schreibt Jesus: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, auch hier bringt Jesus das Bild vom Sklaven, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen: Komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist: Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das ist ein zugegebenermaßen harter Text, und ich habe schon oft gehört, wenn Leute sagen, meine Lieblingsbibelstelle ist die oder die. Ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, das hier ist meine Lieblingsbibelstelle. Also das ist genau mein Ding. Also das geht uns ein Stück weit quer runter, und das geht mir auch so, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ziemlich müde, und dann habe ich irgendwie einen Anspruch, jetzt muss alles hier tipptopp sein, der Papa kriegt die Füße massiert und Essen auf dem Tisch. Und wir denken wahrscheinlich so, aber Jesus sagt, so ist es nicht in einer Sklavenbeziehung. In einer Sklavenbeziehung hat ein Sklave eigentlich keine Ansprüche. Hört sich also auf den ersten Eindruck nicht besonders attraktiv an, aber ist es doch. Dahinter steckt eine gute Nachricht. Und zwar auf verschiedenerlei Weise. Erstmal bedeutet es, Sklave Gottes zu sein, dass wir dann niemand andere Sklaven sind. Wenn wir also ein Sklave Gottes sind, dann können wir gewiss sein, Gott lässt sich nichts nehmen. Gott lässt sich seine Ehre nicht nehmen, er lässt sich sein Eigentum nicht nehmen und er lässt sich auch nicht seine Knechte nehmen. Das heißt, wenn ich bewusst ein Knecht Gottes bin, dann weiß ich, so wie Paulus das auch an anderer Stelle gesagt hat, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Wenn ich Gottes Knecht bin, dann brauche ich niemandes anderes Knecht sein. Weder dem Knecht der Sünde, bin dann auch kein Knecht meinem Chef gegenüber. Natürlich bin ich meinem Chef und auch unseren Oberhäuptern sind wir bestimmte Dinge schuldig, aber ich bin nicht deren Sklave. Ich bin nur einer einziger ist mein Herr, nämlich Gott selber. Und das Zweite, warum Knecht Gottes sein oder Sklave Gottes sein, was Tolles ist, liegt daran, wie Gott mit seinen Sklaven umgeht. Wir müssen uns das mal anschauen, welche Art ist er, welche Art Machthaber ist er, wie sieht seine Herrschaft aus? Und das sehen wir dann, wenn wir jetzt wieder in den Vers zurückgehen, 6,23, das nächste bitte, wenn wir uns den nächsten Kontrast angucken. Bei dem nächsten Kontrast steht hier der Lohn auf der einen Seite und die Gnadengabe auf der anderen Seite. Wir haben also zwei Herren, den Herren der Herr Sünde und der Herr und Gott der Herr. Und der eine wird hier gesagt belohnt und der andere, so wird hier gesagt, beschenkt. Das sind zwei grundsätzliche Unterschiede. Und wie äußern sich oder was steckt hinter diesen Begriffen Lohn und Geschenk dahinter? Fangen wir mal beim Lohn an. Lohn ist immer ein Ausgleich für eine Leistung. Also wenn jemand einen Lohn zahlt, dann tut er das letztendlich, weil er demjenigen, den er den Lohn gibt, was genommen hat. Dieser Herr, jemand, der einen Lohn zahlt, hat seinen Arbeitnehmern was genommen, nämlich Zeit, Kraft, Nerven, Ideen, was auch immer. Das wisst ihr bestimmt, wie man ausgelaugt von der Arbeit nach Hause kommen kann. Also der Arbeitgeber, der zieht einem schon was aus den Knochen. Und dafür erwarten wir natürlich eine Leistung, eine Gegenleistung, eine Kompensation. Und das ist gar nicht neu. Das ist Jahrtausende alt, dieses Denken. Schauen wir mal in den Text Matthäus 20, Vers 10 bis 12. Muss mal hier. Ich habe jetzt vorhin den vorderen Teil ein bisschen gekürzt. Da murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des ganzen Tages getragen haben. Ihr kennt diese Stelle, wir hatten ja auch kürzlich noch eine sehr schöne Predigt darüber. Was ich damit sagen will oder was man daran sieht, ist, dass wir ein Empfinden haben, wer arbeitet, will dafür entlohnt werden, hat auch einen Anspruch darauf. Wer arbeitet, hat einen Anspruch auf Lohn. Lohn ist im Gegensatz zur Gnadengabe, auf die wir gleich kommen, etwas, was wir einklagen können. Und wir haben das Denken in uns, wenn wir viel tun, haben wir auch viel Lohn verdient. Manchmal ist es auch so, dass wir Christen so denken und denken, jetzt habe ich vor Gott das und das und das getan, jetzt erwarte ich eine gewisse Belohnung. Also wir haben schon irgendwie in uns tief verankert, seit Jahrtausenden ist dieses Denken, wenn ich arbeite, kriege ich einen Lohn und wenn ich viel arbeite, kriege ich viel Lohn. Und auf diesen Lohn haben wir Anspruch und das sieht man auch, wenn wir nochmal ein Stückchen weitergehen in diesem Text, da sagt ja der Weinbergbesitzer, Jesus bringt ja dieses Bild vom Weinbergbesitzer, dass der Weinbergbesitzer und was recht ist, wird empfangen. Also es ist einfach rechtens, dass man für eine Arbeit einen Lohn empfängt. Und später, als dann der eine, der jetzt den ganzen Tag gearbeitet kriegt, den vereinbarten Lohn bekommt, heißt es ja dann auch, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Also hier hat jemand für seine Arbeit das bekommen, was er verdient hat. Und das ist das Wesen des Lohnes. Uns wird etwas genommen, uns wird Kraft, Geld, Zeit entzogen und wir bekommen dafür hoffentlich eine Kompensation. Und daraus sieht man aber, dass mehrerlei Dinge, also wer einen Lohn zahlt, der profitiert. Wenn die Sünde, das heißt, die Sünde zahlt einen Lohn, dann heißt das letztendlich, da profitiert jemand auf unsere Kosten. Und Herr Sünde und Lohnzahlen zusammenstehen, dann will Paulus vermutlich auch damit sagen, dass hier ein Verhältnis besteht, wie es eigentlich nicht richtig ist. Wenn jemand einen echten Sklaven hat, dann braucht er keinen Lohn zahlen. Jesus hat das ja in diesem Bild vom Sklaven auch gesagt. Nicht nur, dass der Sklave keinen Lohn kriegt, sondern wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, dann kommen erstmal noch andere Pflichten. Wenn alles vorbei ist, dann kann der Sklave was essen. Und auch nicht zur Belohnung, sondern damit er am nächsten Tag wieder Kraft genug hat, seinen Job zu machen. Das heißt, also wenn jemand jemand entlohnt, dann heißt das, er ist nicht der eigentliche Herr. Das steckt auch ein Stück weiter drin. Wenn Sünde und Lohn hier zusammenstehen, dann bedeutet das auch, die Sünde ist eigentlich nicht unser eigentlicher Herr. Wir sind eigentlich nicht der Sündesklaven. Denn wenn wir dir so wären, dann würde hier gar nichts von Lohn stehen. Sünde ist also ein falscher Eigentümer. Tut zwar immer so, als wäre sie unser Chef, aber ist sie in Wirklichkeit nicht ein echter Anspruch, Chef zu sein, hat sie nicht. Jetzt schauen wir uns das Gegenstück an, die Gnadengabe. Eine Gnadengabe ist anders als ein Lohn, hat keinerlei Rechtsanspruch. Also wenn ich jetzt Geburtstag habe und dann kommt jemand und schenkt mir einen kleinen Kaktus und ich habe mir ein iPod gewünscht, dann kann ich jetzt nicht dahin gehen und sagen, den verklage ich jetzt, also mit dem Geschenk, da komme ich überhaupt nicht klar. Sondern ja, das, eine Gnadengabe ist immer etwas, was ein Geschenk ist, auf das wir keinen Anspruch haben. Und eine Gnadengabe ist etwas, was jetzt nicht im direkten Gegenwert zu dem ist, was wir getan haben, also zur Leistung. Der Lohn muss eigentlich der erbrachten Leistung entsprechen. Eine Gnadengabe entspricht nie einer erbrachten Leistung. Das hat gar nichts damit zu tun, wenn jemand sagt, ich muss jetzt dem aber das und das schenken, weil er das und das für mich gemacht hat. Dann reden wir nicht mehr von einem echten Geschenk. Dann reden wir letztendlich schon auch einer gewissen Art Belohnung. Also ein richtiges Geschenk hat erstmal nichts mit einer zuvor erbrachten Leistung zu tun. Und hoffentlich auch nicht mit einer, die dann nachher erbracht werden soll. Dann ist es ja auch, ist auch kein echtes Geschenk. Ne? Das heißt, und wenn hier steht, der eine Herr lohnt und der andere Herr beschenkt, dann stecken da viele verschiedene Dinge hinter, die wir sehen können über die Wesensart Gottes. Wir sehen was über die Wesensart der Sünde und über Gottes Wesensart sehen wir erstens, er ist der wahre Herr. Er ist der echte Herr, der wirklich diesen Anspruch hat und deswegen braucht er uns und wird er uns auch nicht belohnen. Gott hat keinerlei Verpflichtung, uns gegenüber uns zu belohnen, weil wir ihm sowieso gehören. Das ist, normalerweise gibt kein Herr seinem Sklaven noch ein fürstliches Gehalt. Dafür hat man den Sklaven ja gekauft. Man hat einmal in den investiert, das ist jetzt meiner, der macht das, was ich sage. Also wenn hier von einer Gnadengabe steht und nicht steht, Gott lohnt nicht, sondern beschenkt, dann heißt das auch, Gott ist der wirkliche Herr über uns, denn er ist uns keinerlei Lohn schuldig. Und was wir aber auch sehen ist, Gott ist ein gütiger Herr. Wer beschenkt, ist gütig. Wenn wir vielleicht nochmal ein zweiter Bitte nochmal in den Text von vorhin weitergehen, wo Jesus das Bild von dem Weinbergbesitzer bringt, da heißt es dann, ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Und dann, oder habe ich nicht Macht, mit dem einen zu tun, was ich will? Bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Also, was mal Jesus mit dem Gleichnis auch sagen will, ist, Gott hat die Macht zu schenken. Wer der Schenkende ist, der kann selber überlegen, wann er was schenkt, wie viel er schenkt, wem er schenkt, der hat die Macht. Und Gott ist gütig. Wer über mehr gibt, als eigentlich nötig wäre, er ist gütig. Und das will Gott Jesus auch mit diesem Gleichnis von dem Weinbergbesitzer sagen. Er vergilt uns nicht nach dem, was wir getan haben, sondern er ist gütig. Und Gott ist souverän. Wer geschenkt ist, souverän, weil er nämlich keine eigenen Bedürfnisse hat. Im Gegensatz zur Sünde, Gott will überhaupt nichts von uns sozusagen. Ihm fehlt nichts. Gott ist allmächtig, herrlich, er hat keinerlei Defizite. Ihm fehlt es an nichts. Er braucht nichts. Er muss nicht irgendwas aus uns heraussaugen, weil er irgendwo an einer Stelle defizitär wäre. Er hat alles, was er braucht. Er muss uns also sozusagen auch nichts abkaufen. Er ist uns auch nicht auf unsere Leistung angewiesen. Und er ist uns auch nichts schuldig, weil er uns nichts ausbeutet. Und das ist das Wesen der Gnadengabe. Die bekommen wir einfach so obendrauf. Jesus müsste das nicht machen, Gott müsste das nicht machen, aber er tut das. Und deswegen sagt Jesus auch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, weil er uns nicht ausbeutet, sondern weil er ein Beschenkender ist. Und ganz wunderbar, nochmal ein zweiter, den Vers hatten wir schon, nochmal eins, habe ich vergessen, den anzubringen. Ja, die Art, wie Gott ist, das sehen wir, finde ich, an vielen Stellen natürlich in der Bibel, aber wir sehen das ganz wunderbar im Johannes 13, 2 bis 5. Da sieht man, wie ein Herr mit seinen Sklaven umgeht, wie dieser Herr mit seinen Sklaven umgeht. Normalerweise, wir hatten das gesehen in dem, was Jesus vorher sagte, normalerweise ist es so, der Sklave kommt nach Hause, hat vorher schon gearbeitet, wäscht seinem Herrn die Füße oder stellt seinem Herrn das Essen auf den Tisch. Jesus macht das andersrum. Und während des Mahls stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich, darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Hier sieht man, wie ein Herr mit seinen Sklaven umgeht, wie dieser Herr mit seinen Sklaven umgeht. Ein normaler, weltlicher Herr macht das nicht. Keiner wäscht seinem Untergebenen oder seinen Sklaven die Füße. Gott macht das. Und das ist hier in dem Fall keine Belohnung. Jesus macht das nicht nach dem Motto, jetzt habt ihr euch im missionarischen Dienst die Füße staubig gelaufen, jetzt belohne ich euch dafür, dass ich euch die Füße wasche. Das ist überhaupt, das ist kein Akt der Belohnung, was hier geschieht. Was hier geschieht, ist ein Akt der Hingabe, der Demut und der Liebe. Jesus selber gibt sich sozusagen hin, ist demütig und vollzieht einen Liebesakt an seinen Sklaven, an seinen Jüngern, deren Pflicht es eigentlich ist, einfach nur das zu tun. Und trotzdem gibt er ihnen, beschenkt er sie noch obendrauf. Das ist die Wesensart Gottes. Gott ist ein Beschenkender, der belohnt nicht, aber er beschenkt. Und zwar weit über das hinaus, was wir verdient haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt haben wir zwei Chefs gesehen, der eine lohnt, über den Lohn kommen wir gleich noch, das ist auch noch ein sehr schäbiger Lohn, der uns da ausgezahlt wird. Der eine Chef belohnt, der andere beschenkt. Dann stellt man sich natürlich die Frage, warum müssten wir nicht den Chef Sünde massiv hassen und unseren anderen Chef Gott lieben? Warum, wenn Gott ein so viel besserer Chef ist als die Sünde, warum lassen wir manchmal noch die Sünde Chef sein? Also manchmal kommt es mir so vor, wenn ich gesündigt habe, als wäre ich zu einem ehemaligen Arbeitgeber wieder zurückgelaufen, bei dem ich mal war, bei dem es mir eigentlich gar nicht gut geht. Immer wieder komme ich dann und sage, Chef, zu meinem ehemaligen Chef, hier bin ich wieder, gibt es was zu tun. Ja, so ein bisschen wie eine Art ist das. Und die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und ich habe darüber nachgedacht und ich denke, einmal ganz besonders, weil die Sünde Freiheit suggeriert. Also ich habe noch nie einen gehört, der sagt, ich sündige aus Pflichtbewusstsein. Meine Natur ist es gar nicht zu sündigen, ich tue das nur, weil ich mich dazu verpflichtet fühle. Das sagt niemand. Jeder, der sündigt, sündigt freiwillig. Das muss man mal ganz nüchtern und klar so festhalten. Und zwar deshalb, weil wir uns was suggerieren lassen. Dieser Herr Sünde, der suggeriert uns etwas, nämlich Freiheit. Der suggeriert, wenn du das tust, dann kannst du tun und lassen, was ich will. Das wird mir auch manchmal von den Arbeitskollegen gesagt. Ach du musst hier das, die Christen dürfen dies nicht tun, die dürfen das nicht tun. Ich kann machen, was ich will. Ich bin mein eigener Chef. Wenn ich das und das haben will, dann nehme ich mir das einfach. Und das ist das, was die Sünde uns immer wieder suggeriert. Sie suggeriert uns, wenn du zu mir gehörst, dann bist du frei. Ich will gar nichts, ich gebe dir was. Das natürlich gelogen ist, aber das ist das, was uns immer wieder suggeriert. Und die Sünde gibt uns auch immer kurzfristig eine gewisse Befriedigung. Das ist so ähnlich wie, ja, ein bisschen kann man vielleicht dieses Verhältnis Sünde und Sklave der Sünde vergleichen mit beispielsweise einem Drogendealer und seinem Abhängigen. Am Anfang gibt er immer einem was und der Abhängige fühlt sich dann vielleicht zunächst ein Glücksgefühl und denkt, ach, das ist das schön, gut, dass ich das habe. Aber langfristig werden wir hier ausgeblutet und rausgenommen. Aber kurzfristig gibt es einen Vorteil. Und um kurzfristiger Vorteile willen hat man schon oft, und auch ich kann das für mich sagen, aber auch jetzt viele, viele Beispiele, auch in der Bibel, langfristige Dinge vernachlässigt. Beste Beispiel ist vielleicht Esau, der um der Suppe willen das Erstgeburtsrecht vergeben hat. Die Suppe tat erstmal gut, war lecker, machte satt und dafür dachte, ach, was interessiert mich das Erstgeburtsrecht, das kommt alles viel später, hat das sausen lassen. Und das ist das, was die Sünde immer wieder versucht, uns kurzfristige Freiheit zu suggerieren und vielleicht sogar auch noch zu suggerieren, bei Gott haben wir viele Freiheiten nicht, da darf sie dies nicht, da darf sie das nicht. Ich habe auch schon Christen gehört, die zu mir gesagt haben, ach, wenn ich jetzt kein Christ wäre, da hätte ich es gut, dann könnte ich das einfach machen, müsste mir da keine Gedanken machen. Meine Kumpels, die leben da vor sich hin, ach, das würde ich auch gerne mal haben. Und als Christ darf ich ja wieder nicht. Habe ich schon leibhaftig gehört und auch schon mal selber gedacht. Und manchmal hat man ja dann so ein bisschen das Denken, oder ich, eine Zeit lang, muss ich sagen, hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, naja, wenn ich diese beiden Chefs habe, dann habe ich der einen, der gibt mir Freiheit und Abenteuer und der andere sichert meine Zukunft ab. Aber so funktioniert das nicht. Wir können nur einen Herrn haben und wir können nur eines Herrn Sklave sein. Da müssen wir uns halt überlegen, wer über uns Herr sein soll und wessen Knecht wir sein möchten. Wir haben leider nicht die Wahl, vom Knecht zum Herrscher aufzusteigen. Also das ist uns nicht gegeben. Wir können nur überlegen, ob wir das einen Herrenknecht sein wollen oder das andere Herrenknecht. Dieses vom Knecht zum Herrscher aufsteigen, das möchte gern die Sünde uns suggerieren. Ja, mach das und dann bist du selber Chef. Das funktioniert aber nicht. Aber wenn wir sehen, dass unser Herr ein Herr ist, der geschenkt und über die Maßen hinaus beschenkt und auch uns sozusagen die Füße wäscht, obwohl wir seine Sklaven sind, dann können wir eigentlich nur zu dem Schluss kommen, zu dem komme ich persönlich auch immer mehr, wie sehr sollten wir unseren Gott als Herrn lieben und wie sehr die Sünde als Herrn hassen. Das ist man kann nicht beides haben, und wenn man sich überlegt, wo möchte ich denn hin, lautet mein Entschluss, und ich hoffe denn auch unser aller Entschluss, ja, Gott soll unser Herr sein. Er ist der Chef, dem wir gehorchen wollen. Und jetzt kommen wir zu dem Nächsten. Was ist das Wesen der Gnadengabe, oder worin besteht die Gnadengabe, worin besteht der Lohn? Schauen wir uns die nächste, gehen wir nochmal in den Vers zurück. Eins weiter bitte. Genau. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber das ewige Leben. Also der eine belohnt mit einem sehr bitteren Lohn letztendlich sogar, und der andere schenkt ein unglaubliches, großes Geschenk. Mit dem Tod ist hier nicht der biologische Tod gemeint. Das sieht man jetzt an diesem einen Vers nicht, aber wenn man den Römerbrief und auch die Bibel im Zusammenhang liest, dann sieht man hier ist nicht der biologische Tod gemeint, der physiologische, sondern hier ist der ewige Tod gemeint, der geistliche Tod. Der genau im Gegensatz, deswegen spreche ich auch hier wieder von einem Kontrast, der genau im Gegensatz zum ewigen Leben steht. Also der ewige Tod ist hier gemeint. Das ist das eine, was wir bekommen, und das ewige Leben ist das andere, was wir bekommen, je nachdem, wer unser Herr ist. Und hier bricht so ein bisschen das Bild von den beiden Herren zusammen, denn die Sünde hat letztendlich nicht die Macht über den Tod. Also die Sünde ist jetzt, oder der Teufel selber hat gar nicht die Macht zu entscheiden über Leben und Tod. Er tut nur so. Der tut immer so, als hätte er all das in seiner Hand. Der ist, jetzt komme ich nochmal auf das Beispiel von dem Dealer zurück, wenn der Dealer jetzt seinen Kunden da genügend lange bedient hat, dann ist er möglicherweise abhängig. Er ist irgendwann, hat vielleicht sich eine Infektionskrankheit angefangen oder wird irgendwann sogar noch wegen Drogenbesitz verhaftet. Der rutscht immer tiefer ab. Und wenn der dann vor Gericht steht, dann ist aber der Dealer nicht mehr da. Der stellt sich dann nicht dahin und sagt, nee, ich war derjenige, der ihn dahin gebracht hat, sondern der macht sich dann vom Acker. Und so ist es auch mit dem Herrn Sünde. Wenn wir diesen Herrn als Herrn haben, dann werden wir irgendwann ganz alleine vor Gottes Gericht stehen, und Gott entscheidet dann über Leben und Tod. Die Sünde tut das nicht. Dieser Herr, der lässt uns dann sitzen. Aber der andere Herr lässt uns nicht sitzen. Der geht mit uns ins Gericht und steht vor uns im Gericht ein und nimmt sogar die Strafe auf sich. Das heißt, Gott ist unendlich gütig, und deswegen braucht er auch eine unendlich lange Zeit, oder macht es nichts, dass er unendlich viel Zeit hat. Gott schenkt das ewige Leben auf der anderen Seite. Früher, muss ich sagen, war mir das nicht so attraktiv, das war mir so, ja, im Prinzip attraktiv. Ich wollte natürlich nicht in die Hölle kommen, da war das eben die Alternative. Aber inzwischen merke ich, dass das ewige Leben, inzwischen freue ich mich immer mehr und mehr drauf. Und warum? Weil das dann nicht so ist, wie man manchmal suggeriert wird, dass man da einfach nur sein ganzes Leben lang Halleluja singt. Es gab mal so einen Videoclip, da war irgendwie jemand, der meinte, im Himmel müsse man immer nur auf einer Wolke Harfe spielen und Halleluja singen. Das ist alles absoluter Unsinn. Wie es im Himmel aussieht, sagt uns die Bibel nicht ganz konkret, aber im Prinzip auf jeden Fall. Lesen wir mal aus Epheser 2, Vers 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Und jetzt kommt das, jetzt wird das beschrieben, damit er in den kommenden Weltzeiten, hier ist jetzt von der Ewigkeit die Rede, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das ist, wie die Ewigkeit aussehen wird. Die Ewigkeit wird sein, dass Gott, der Gebende, der Schenkende, uns ewig beschenken will. Also Gott ist hier der Geber der Gnadengaben, und weil er so viel davon hat und weil er so unendlich groß ist, reicht die Unendlichkeit, ist die Unendlichkeit gerade genug, die unendliche Zeit, damit wir das wahrnehmen können. Also Gott hat immer wieder neue Ideen, was er uns geben kann. Er ist jetzt nicht, das ist wie wenn man von einer unendlich großen Menge etwas wegnimmt, es bleibt immer noch unendlich viel übrig. Wir können unendlich oft von einer unendlichen Menge was wegnehmen, und es bleibt immer unendlich viel da. Und so ist Gott. Er hat vor, uns in die ganze Ewigkeit lang zu beschenken. Das wird nicht langweilig werden, und das wird auch nicht öde werden, sondern er wird sich immer wieder neue Dinge ausdenken. Wenn ich sehe allein, wie voll diese Erde schon von erstaunlichen Dingen ist, die man alle erleben kann, die man schmecken kann, fühlen kann, sehen kann, das wird in der Ewigkeit noch mehr und auch nicht wieder aufhören. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Das ist seine Gabe an uns, an jeden, der an ihn glaubt. Und das Leben, ewige Leben geschieht durch Christus und es ist in Christus. Das ist auch am Ende von Römer Vers 6,23 steht, in Jesus Christus. Das heißt, in Jesus Christus und durch Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Und die Frage ist, wie sieht diese Beziehung mit ihm aus? Wie kommen wir in diese Beziehung hinein? Wenn jemand noch nicht diese Beziehung zu Jesus hat, wie kann er sie bekommen? Oder wenn er sie schon hat, wie kann er sie vertiefen? Und dazu gibt es nur einen einzigen Weg. Und das ist der einzige Weg, der damit kompatibel ist, dass Gott ein Schenken da ist. Gott ist, das haben wir gesehen, ein Gnadengabengeber. Und wenn wir eine Beziehung zu Gott haben wollen, dann müssen wir nehmen. Also müssen wir Empfänger werden, dann müssen wir Nehmende werden. Nur so können wir mit Gott in Gemeinschaft leben, indem wir das, was er uns anbietet, annehmen. Zum Geben gehört und Beschenken gehört immer zwei, einer, der beschenkt und einer, der das Geschenk dankbar nimmt. Und wenn wir, und mehr müssen wir eigentlich nicht tun. Gott hält uns sein, gibt uns verschiedene Dinge, er schenkt uns zum Beispiel, dass er sein Leben für uns gegeben hat und wir können und dürfen und müssen auch nichts anderes tun, als das im Vertrauen annehmen. Und das ist eigentlich Glaube, das ist das, was uns die Bibel unter Glaube versteht. Wir nehmen aus Gottes Hand das an, was er uns anbietet. Und auch das wird sehr schön. Nochmal gehen wir nochmal eins weiter. Gehen wir nochmal zurück zu dem Bild mit der Fußwaschung. Da, ihr kennt ja, ihr wisst ja eigentlich schon, wie es weitergeht. Nachdem Jesus sich also bereit gemacht hat, die Füße zu waschen, da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jetzt kommt der entscheidende Satz, da sagt Jesus, Jesus antwortet ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Das heißt, wenn wir nicht annehmen, was Jesus bietet, wenn er die Bereitschaft, Jesus bietet sich an, uns zu dienen, uns Geschenke zu geben, und wenn wir das nicht annehmen, haben wir keine Gemeinschaft mit ihm. Unser Leben mit Jesus sieht so aus, dass wir jeden Tag neu immer wieder aus seiner Gnade herausleben und das annehmen. Und mehr, das ist eigentlich nicht allzu viel, was wir da tun müssen. Wir brauchen eigentlich nur das, auf ihn vertrauen und sagen, ja, du bist mein Herr, was du mir gibst, das nehme ich gerne. Das sind nicht immer Sachen, die unserer Vorstellung entsprechen. Und anders als was die Sünde anbietet, ist es auch nicht immer gleich mit sofortigem, na, ich sag mal, Lustgewinn oder mit einem sofortigen Glücksgefühl verbunden. Nicht notwendigerweise, aber manchmal auch das, aber nicht immer. Das heißt aber nichts. Langfristig ist das, was Gott uns gibt, gut. Und wenn wir in enger Gemeinschaft mit ihm leben wollen, dann ist das eine Gemeinschaft, in der wir Nehmende sein müssen. Solange wir noch Chef sein wollen, selber organisieren, selber machen, funktioniert das nicht. Die Gemeinschaft mit Jesus, jetzt und in Ewigkeit, wird immer so sein, dass er schenkt und gibt über mehr, als wir verdient haben. Und wir dürfen das einfach so annehmen. Und einen Lohn brauchen wir nicht, denn den haben wir auch gar nicht verdient. Wenn wir das kriegten, was wir verdient hätten, dann wären wir relativ arm dran. Und ich denke, persönlich für mich ist eigentlich die einzige Reaktion, die dann eigentlich darauf folgt, genau die, die auch Petrus zeigt. Gehen wir noch als weiter, als ihm klar wird. Nächste bitte. Ja, als Petrus klar wird, dass er keine Gemeinschaft mit Jesus haben kann, wenn er sich nicht von Jesus bedienen lässt, dann sagt er: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Das heißt, da will er dann alles haben, das volle Programm sozusagen. Und das finde ich hier wunderbar, wie Petrus hier reagiert. Und das ist die richtige Art und Weise, wie wir auf Gott als unseren Geber reagieren. Wenn du unser Herr bist, wenn wir dir vertrauen, dass du uns gibst, dann wollen wir bitte alles haben. Und da möchte ich auch jeden Einzelnen von uns auffordern, dass wir den Herrn Sünde komplett verlassen und alles, was wir brauchen, aus seiner Hand nehmen und uns sozusagen Kopf, Füße, Hände waschen lassen, also im Bild ausgesprochen, also uns von ihm alles geben lassen. Vergebung der Sünden, Dinge, die wir für unser tägliches Leben brauchen, auch Dinge, dass er uns reinigt und wäscht und pflegt und auch wachsen lässt. Das alles wollen wir aus seiner Hand nehmen, denn er ist ein gütiger Gott und es ist seine Wesensart. Gott kann nicht anders. Seine Wesensart ist, zu geben und zu beschenken. Amen.